Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachhall, dem Podcast des Nachhaltigkeitsbüros der HU Berlin.
Wir sind heute bei der Büchertauschparty von Machhaltigkeit. Machhaltigkeit ist die neueste AG beim Nachhaltigkeitsbüro und worum es hier genau geht, das verrät euch Helena jetzt.
Hallo erstmal, ich bin Helena. Wir haben uns Anfang letztes Semesters gegründet und wir waren einfach ein paar Leute, die Bock hatten, was zu unternehmen, die irgendwie ein bisschen dieses Wissen rund um Klima, Umwelt, Nachhaltigkeit verbinden wollten mit Aktionen. Und dann haben wir uns zusammengeschlossen und Machhaltigkeit gegründet. Das heißt, wir sind eine studentische Initiative oder jetzt auch eben eine AG vom Nachhaltigkeitsbüro und organisieren einzelne Workshops. Wir widmen uns immer einem bestimmten Thema der Nachhaltigkeit. Dabei hatten wir letztes Semester die erste Veranstaltung über die Modeindustrie. Dabei haben wir uns mit Fast Fashion versus Slow Fashion beschäftigt. Hatten eine wunderbare Diskussion, ob Kleidertauschpartys nicht sogar den Konsum anregen und haben anschließend trotzdem weiterhin fleißig unsere Kleider getauscht. Dann hatten wir eine Veranstaltung zum Artensterben und Insektensterben mit Fokus auf die Bienen und haben Seedbombs mit regionalen Samen gebastelt. Und dann hatten wir eine Veranstaltung zu Plastikproblemen. Dabei haben wir uns mit großem Plastik in den Meeren beschäftigt, aber auch mit kleinem Plastik, also Mikroplastik, und haben anschließend Kosmetika und Mückenspray und Salben selber gemacht, ohne Plastik.
Ihr wart ja davor unabhängig vom Nachhaltigkeitsbüro unterwegs und seid jetzt Teil davon. Wie ist es denn dazu gekommen und was erhoffst du dir vielleicht davon?
Also wir waren eigentlich von Anfang an viel mit dem Nachhaltigkeitsbüro im Kontakt, weil wir uns auch einfach total überschneiden mit den Themen und wir immer auf den gleichen Veranstaltungen rumhängen und haben schon lange überlegt, ob wir uns da irgendwie anschließen wollen, wurden auch öfter gefragt. Ursprünglich haben wir gedacht, dass wir von der Uni weg wollen, was auch immer noch ein bisschen unser Ziel ist, weil wir das Gefühl haben, dass wir in so einer Bubble unterwegs sind. Und das war ursprünglich der Grund, warum wir das nicht gemacht haben, weil das Nachhaltigkeitsbüro natürlich ganz fest an der HU verankert ist. Haben jetzt aber eigentlich gemerkt, dass das gar kein Problem ist. Zum Beispiel die Nachhaltparty von euch hat ja gezeigt, dass da ganz viele Leute auch außerhalb der HU auftauchen und dass es einfach eine Riesenplattform ist und dass es immer gut ist, sich zu vernetzen. Und wir freuen uns jetzt total, dass wir Teil von euch sind.
Du bist ja super aktiv mittendrin in der HU. Wie bewertest du denn das Umfeld? Gibt es Unterstützung von euch seitens der HU? Und wie ist so die Reaktion von den Studierenden auf das, was ihr alles macht?
Also die große Instanz HU weiß, glaube ich, gar nichts von uns, um ganz ehrlich zu sein. Aber unser Institut hier, die meisten von uns studieren auch hier im Institut, wo jetzt die Büchertauschparty stattfindet, am Institut für Europäische Ethnologie. Da werden wir wirklich super aufgenommen. Wir bekommen immer ohne Probleme Räumlichkeiten. Wir werden über den Newsletter beworben. Teilweise kamen auch schon Dozierende vorbei und haben mitgemacht. Also hier erfahren wir wirklich große Unterstützung. Studierende, tatsächlich kam es heute zum ersten Mal vor, dass mich jemand gefragt hat, ob ich zur Büchertauschparty gehe. Und da habe ich mich natürlich sehr gefreut. Allerdings habe ich das Gefühl, dass die meisten noch nicht so richtig gecheckt haben, dass wir eine Initiative sind, die das immer machen und nicht die Fachschaft. Deshalb würde ich auch gerne mal einfach in andere Räumlichkeiten gehen. Wir waren schon mal im Café Flora, aber leider ist es da nicht so einfach, mit kurzem Vorlauf das Café zu bekommen. Deshalb landen wir da doch meistens hier. Also, wenn ihr was wisst, sagt Bescheid.
Hast du noch eine Frage?
Okay.
Dann die letzte Frage. Wenn man Lust hat, bei euch mitzumachen, muss man irgendwas Spezielles können oder nicht? Und wie kann man sich da am besten einbringen und wen kontaktiert man da?
Also man muss erstmal gar nichts Spezielles können. Man muss auch nicht an der HU studieren, man muss überhaupt nicht studieren, man muss sich auch noch gar nicht mit Nachhaltigkeit auskennen und noch nie eine Veranstaltung organisiert haben. Wir haben, glaube ich, schon einen kleinen Wissensschatz angesammelt, den teilen wir auch total gerne. Man kann zum Beispiel auch, wie wir heute Glühwein verteilen, solche Aufgaben erstmal übernehmen, bis man sich da reingedacht hat. Wir freuen uns total über Zuwachs, also bitte meldet euch bei uns. Am besten, ihr schreibt uns einfach über Instagram oder Facebook oder unsere E-Mail. Wir heißen auf Instagram sowohl wie Facebook Machhaltigkeit, also Nachhaltigkeit mit M. Und unsere E-Mail-Adresse ist machhaltigkeit@outlook.de. Da könnt ihr euch auch gerne melden. Wir haben dieses Semester keine regelmäßigen Treffen, weil sich letztes Jahr gezeigt hat, dass ein spezieller Tag eher kontraproduktiv ist, weil manche, die gerne kommen würden, genau an dem Tag nicht können. Das heißt, wir sprechen uns über unsere Telegram-Gruppe ab und da könnt ihr dann rein, wenn ihr uns schreibt.
Und zum Schluss deine Vision für die Zukunft in einem Satz.
Oh, wow, das ist eine Frage. Meine Vision für die Zukunft ist, dass die Gesellschaft checkt, was abgeht und endlich anfängt zu handeln.
Ich würde mal anfangen mit E-Book versus Buch. Hat denn irgendjemand eine Idee? Würdet ihr einschätzen, dass E-Book an sich irgendwie eine ökologische Variante ist zum Lesen und zum Bücher neu kaufen und neu lesen? Wer hat davon schon mal vielleicht was gelesen oder gesehen? Eine Idee? Nö?
Du? Darf man auch raten?
Klar,
also, auf jeden Fall. Ich denke mal, also gerade die Geräte, die werden ja auch aus, ich weiß gar nicht, wie man das alles nennt, was da drin ist, Kobalt und sowas, ist ja auch in solchen E-Readern drin, denke ich mal, wie in einem Handy. Das wird ja auch, das zerstört ja auch die Umwelt. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, so ein Kobaltabbau oder Holz, um Bücher herzustellen. Ja, genau. Und diese Server, auf die ganzen Daten liegen, die produzieren ja auch CO2 und da verbrauchen Strom und deswegen. Ich weiß aber jetzt das Ergebnis nicht, was bei dir.
Ja,
das
ist gut, ich erzähle ja auch noch ein bisschen was dazu.
Bieten die E-Book-Reader die Möglichkeit, dann auch Bücher zu tauschen? Also nicht, oder?
Ja, nee, leider bisher eigentlich nicht, außer du tauschst wirklich deinen physischen wieder mit Freund oder Freundin oder Kanten.
Also im Endeffekt glaube ich schon, dass es ökologischer ist, einfach aus Holz bzw. dadurch Papier ein Buch herzustellen, weil, wie schon gesagt, du kannst es tauschen, du kannst es an beliebig viele Leute im Endeffekt weitergeben. Du hast nicht den Energieaufwand einmal der Produktion des Geräts in solchem Ausmaß, wie du Energie brauchst, um ein Buch zu drucken bzw. selbst zu schreiben. Gleichzeitig muss ja auch die Software irgendwie immer wieder aktualisiert werden, die dauerhaft in Bearbeitung ist. Die ganzen einzelnen Bücher sind von verschiedenen Herstellern und müssen dementsprechend auch irgendwie vertrieben werden. Und da hängt, glaube ich, so viel mehr mit zusammen, als strikt und ergreifend einfach ein Buch zu kaufen. Gleichzeitig geht mit den E-Books auch eine ganz große Sparte an Arbeitskräften und so eigentlich auch Kultur verloren, weil immer weniger Leute sich wirklich mit Büchern auseinanderzusetzen wissen. Und bei dem Gedanken, jederzeit irgendwie sich online ein Buch kaufen zu können, glaube ich, setzt sich auch keiner mehr mit dem Bücherschreiben und dem Schriftsteller sein an sich auseinander.
Ich glaube, da muss ich auch ein bisschen diskutieren. Aber ich würde dann einen super Beitrag für unseren Debate-Teil gleich später. Aber danke. Ja, also ich fand es total interessant, weil am Anfang habe ich diesen E-Book wieder immer so ein bisschen als die ökologische Variante zum Bücher neu kaufen gesehen. Das wurde häufig so ein bisschen so promoted. Und jetzt haben wir so ein bisschen rein recherchiert, wie viel produziert wirklich was. Und ich rede erstmal nur über wirklich neu produzierte Bücher. Das heißt, ein Buch mit ca. 250 Seiten produziert in der Herstellung 1,1 Kilogramm CO2. Das heißt, man kann sich vorstellen, wenn man jetzt einen Harry Potter kauft, der hat, 750 Seiten vielleicht, kommt auf den Teil an, dann wären allein ein Harry Potter Buch neu produziert schon über 3 Kilogramm CO2, was schon, finde ich, für ein Buch relativ viel ist. An sich spart ein E-Book natürlich Papier, aber der Download, wie du auch schon gesagt hast, produziert auch CO2 durch durch verschiedene Teile, nämlich für den Datentransfer werden Switches, Router, dann die Signalrepeater-Server und die Datencenter gebraucht und die verbrauchen alle Strom. Und ein Gigabyte an Download verbraucht ca. 3 Kilogramm CO2. Und es kommt natürlich dann auf die Dateigröße an, aber ich denke, wir haben alle schon mal irgendwie einen Reader in unseren Moodle-Kursen runtergeladen oder so. Und wenn man unterwegs ist mit seinem Datenvolumen, funktioniert es nicht einfach so, weil es einfach wahnsinnig groß ist. Und wenn man das zusammenrechnet, kommt da schon auch eine ganze Menge zusammen. Ähnlich, was nicht direkt in die Büchersparte mit reinkommt, aber auch so ein bisschen zu Hobbys und Unterhaltung, ist, dass eben auch so Netflix und Amazon Anbieter, die nutzen kaum Strom aus regenerativen Quellen. Und da kann man noch so gut Ökostrom zu Hause verwenden, wenn dann die Base, die sozusagen das vermittelt, was man sich anschaut oder was man liest, keinen Ökostrom verwendet, dann wird das die Bilanz trotzdem schlechter. Die Produktion von einem E-Book-Reader produziert so circa 24 Kilogramm CO2 an sich als Gerät. Und so als so ein kleines Fazit in der Quelle, die wir uns angeschaut haben, hieß, dass ein E-Book-Reader und die E-Books zusammen weniger CO2 als gedruckte Bücher verursachen. Aber es kommt halt darauf an, wie viele Bücher man im Jahr liest und wie lange man das E-Book, den E-Book-Reader verwendet und wie gut man den pflegt, wie häufig man den auflädt. Das ist ja ähnlich wie bei einem Handy, wie bei einem PC. Lädt man den die ganze Nacht auf, lädt man den wirklich nur so lange auf, bis die 100% voll sind, steckt ihn dann aus, schaltet man ihn aus, da bin ich selber auch schuldig, den nicht immer auszuschalten. Und das zählt natürlich auch für einen E-Book-Reader. Und interessant dazu, denn das haben wir beispielsweise auch auf dem Account Nachhaltiger Leben in Berlin gesehen, der hat dort auch ganz schön die Quelle noch verlinkt. Also falls irgendwelche Fragen wegen Quellen kommen, einfach am Ende nochmal uns ansprechen. Wenn man durchschnittlich jeden Tag 2 Stunden auf Netflix oder Amazon Video verbringt, dann sind das pro Stunde ca. 3 Gigabyte Daten. Das sind dann 730 Stunden pro Jahr und macht ca. 6500 Kilogramm CO2. Und das ist ungefähr die Menge, die man auch verbrauchen würde, wenn man zu allen Drehorten der hat das Beispiel von Game of Thrones verwandt, wenn man zu all den Drehorten hin und zurückfliegen würde. Und das fanden wir schon ganz schön krass.
Zu allen.
Zu allen, genau. Das ist Kroatien, Island, Nordirland, Malta, Marokko und Spanien. Und ich meine, wenn man sich zum Beispiel überlegt, hey, wir wollen weniger fliegen, dann hat man mehr Zeit und überlegt, okay, ich arbeite vielleicht mal meine Filmliste ab oder da gehört natürlich auch mit rein, ich lese mal ein bisschen mehr, ich höre mehr Hörbücher, wie auch immer. Das zählt ja da alles mit rein. Das heißt, man muss so diese verschiedenen Dinge so ein bisschen verbunden sehen und das eben alles irgendwie einen Einfluss hat. Ein Tipp davon war, dass wenn man die Darstellungsqualität von High auf Medium stellt, kann man so ca. 5000 Kilogramm CO2 pro Jahr einsparen. Und dann weiter nochmal zu den E-Books. Die verschiedenen Reader verbrauchen auch unterschiedlich viel Strom pro Jahr. Ich muss jetzt nicht unbedingt sagen, was für Displays welchen Unterschied machen, weil das wird den meisten von uns wahrscheinlich nicht so viel sagen. Aber es gibt zum Beispiel 2 Hauptdisplays, die verwandt werden. Und einmal, der verbrauchte 598, sind es Wattstunden? Nennt man das schon? Wattstunden, glaube ich, pro Jahr. Und der andere, der hat so ein LCD-Farbdisplay, der verbraucht über 3500 Wattstunden pro Jahr. Auch ein sehr großer Unterschied. Und wie du auch schon erwähnt hast, in so einem E-Book-Reader sind verdammt viele verschiedene Stoffe mit drin enthalten. Die Hauptteile in einem ca. 200 Gramm schweren E-Book-Reader sind Kupfer, Silber, Gold und Palladium. Zum größten Teil Kupfer und die Stoffe können auch eigentlich alle sehr, sehr gut zurückgewonnen und recycelt werden. Das Problem ist nur, dass nur ca. 20% von allen Altgeräten überhaupt fachgemäß recycelt werden. Und bei Handys ist das noch viel geringer. Das heißt, bei Handys ist ja so dieses große Problem mit dem Kobalt. Kobalt könnte auch theoretisch tatsächlich nochmal zurückgewonnen werden. Da ist natürlich noch nicht mit einbeschlossen, wie es überhaupt produziert wurde. Wie das Kupfer oder das Silber überhaupt, ich weiß nicht, wie sagt man, gewonnen wurde. Da gehört natürlich auch nochmal eine Menge mit rein, mit Arbeitsbedingungen, mit sehr unfairen Löhnen und auch
Umweltbelastungen.
Genau. Das heißt, zu der Umweltbilanz an sich von so einem Reader müsste man mit reinrechnen, wo das produziert wurde und wo die einzelnen Teile produziert wurden. Das heißt auch die einzelnen Stoffe, die mit reinkommen. Dann fast alle Reader werden in China hergestellt. Auch die sehr hochwertigen und guten Marken. Das heißt, generell ist auch bei dem Transportweg noch die Strecke von, so in dem Beispiel in der Studie wurde von Shanghai nach Hamburg gerechnet. Die werden zu ungefähr gleichen Teilen mit Frachterschiffen und auch mit Flugzeugen transportiert. Aber es hat halt beides einen ziemlich großen Einfluss. Dann trägt hauptsächlich die Herstellung als die Nutzungsphase in diese Umweltbilanz mit dazu. Das heißt, die Herstellung hat halt den größten Teil und die Nutzung danach einen ziemlich geringen. Aber wenn man jetzt sich den E-Book wieder zu Weihnachten wünscht und ein Buch liest, dann ist die Nutzung natürlich sehr, sehr gering im Vergleich zu, wenn man das über viele Jahre hinweg nutzt. Dann, was ich auch ganz interessant fand, dass die Umweltauswirkungen von Büchern aus Recyclingpapier leicht unter denen aus Frischfaserpapier liegen und dass bei Büchern, also bei gedruckten Büchern, hauptsächlich auch die Herstellung des Papiers zu den Umweltbelastungen beitragen. Und das heißt auch, selbst wenn es Recyclingpapier ist, dann spart man natürlich die Grundressource an dem Holz ein, aber die Weiterverwertung des Papiers ist halt trotzdem sehr aufwendig und auch sehr wasserintensiv. Und ökologisch gesehen würde sich so ein Reader für ab 10 Büchern pro Jahr lohnen, ungefähr. Genau, also eher für viel Leser, als wenn man jetzt viel LeserInnen, als wenn man alle 4 Monate vielleicht mal ein Buch anfängt. Genau. Ja.
Ja, wolltest du noch was zu Recyclingpapier sagen, oder?
Ich damit vielleicht
das später machen.
Ja, okay. Dann würde ich noch mal ein bisschen was zu Papier und auch dem Recyclingpapier sagen. An sich zu Papier in Deutschland wird jedes Jahr pro Kopf ca. 250 Kilogramm verbraucht. Das ist natürlich wahnsinnig viel, aber da zählt auch alles mit rein. Das heißt auch, das Papier, was in Unis, in Schulen, in Büros verbraucht wird, das wird dann einfach auf den Pro-Kopf-Verbrauch mit dazu berechnet. Der Zellstoff für Papier und wird aus dem entrindeten, geschnitzelten Holz gewonnen. Sehr interessant fand ich, dass das dann Hackschnitzel genannt wird. Und es gibt halt 3 verschiedene Verfahren zur Fasergewinnung von Papier. Also einmal die chemische Gewinnung von dem Zellstoff, dann die mechanische Gewinnung, das heißt die Zerreibung, und dann die Gewinnung aus Altpapierstoffen. Und 1/5 der weltweiten Holzproduktion geht tatsächlich in Papier. Das heißt, es ist eigentlich, also meiner Meinung nach, das ist natürlich jetzt wahnsinnig subjektiv, eine total große Verschwendung, dass man, beispielsweise hier so ein kleiner Block, das ist einmal vollgeschrieben, sind meine Notizen, danach schmeiße ich sie wahrscheinlich weg oder hoffe, dass ich sie nochmal irgendwie verwenden kann für unsere Präsi am Ende. Aber trotzdem wird das nur dafür hochgezüchtet an Holz, dass daraus so Papier hergestellt wird. Das finde ich schon wahnsinnig, dass es eben 1/5 der weltweiten Holzproduktion ist, obwohl so ein Möbelstück eigentlich viel mehr Holz bedarf als ein bisschen Papier. Und in Deutschland wird tatsächlich hauptsächlich durch Forstungsholz und Nebenprodukte aus Sägewerken für Papier verwendet. Falls jemand wissen möchte, was durch Forstungsholz ist, könnt ihr den anliegenden Tischler dort hinten in der Ecke fragen. Genau. In anderen Ländern dann häufig Plantagenholz genutzt. Das wurde nicht näher erklärt, aber ich würde sagen, dass Plantagenholz heißt, dass entweder es extra für Papier angebaut wird oder beispielsweise dort dann auch die Regenwaldproblematik mit reinbezogen wird. Stand in der Studie leider nicht genauer drin. Da wäre nochmal Stoff, um weiter rein zu recherchieren. In Deutschland wird tatsächlich 50% des Papiers aus Altpapier gewonnen, was eigentlich eine ziemlich hohe Zahl ist. Und trotzdem ist zwischen 1995 und 2008 das fossile CO2 von 14,1 Millionen Tonnen auf 18,5 Millionen Tonnen gestiegen. Weil obwohl die ökologischen Bemühungen sehr stark waren und auch viel gemacht wurde und es gibt neue Zertifikate, dass es wirklich 100% Altpapier und recyceltes Papier ist und dass teilweise auch recyceltes Papier günstiger ist, wie zum Beispiel beim Klopapier, sehe ich, dass die Recycling-Varianten ziemlich günstig sind im Vergleich zu denen, die nicht recycelt sind. Wird einfach wahnsinnig viel mehr produziert von Jahr zu Jahr und dadurch wird eben diese ökologischen Bemühungen total zunichte gemacht. Und okay. Ja, ich würde da erstmal einen Cut machen. Hier stehen auch noch so ein paar Sachen und Fakten drauf.
Genau. Wir kommen gleich noch zu den Papieralternativen. Da gibt es nämlich wirklich eine schon weit vorangeschrittene Forschung. Aber ich wollte noch kurz was fragen. Und zwar würden wir gerne ein bisschen Stories auf Instagram veröffentlichen. Erstens, ist das für alle okay? Wenn nicht, bitte kurz melden, damit wir die Person nicht mitfilmen oder mit abfotografieren. Okay, zweitens, Franzi, du sitzt in einer ganz taktisch klugen Position. Kannst du vielleicht ein paar Fotos und kleine Videos machen?
Ja, wenn du mein Handy gibst, ist es nicht sofort abkacken.
Und dann einfach mir oder Julia schicken.
Danke mal.
Okay. Okay, dann kommen wir jetzt weiter. Genau. Jetzt kommen wir weiter zu den Papieralternativen. Da sind tatsächlich schon einige Forschungen gemacht worden und vieles davon wurde auch schon umgesetzt. Ich werde einfach mal ein paar vorstellen. Ich gehe da jetzt auch nicht in Details rein. Hier sind noch so ein paar Zahlen, leider sehr klein gedruckt, aber wenn sich einer mehr dafür interessiert oder eine, dann bitte hier gucken. Genau, es gibt zum Beispiel Bambuspapier. Bambus, ich glaube, das wissen die meisten, wächst unglaublich schnell nach. Und zwar 60 cm pro Tag wächst der am schnell wachsende Bambus pro Tag. Also man kann sich praktisch daneben setzen und zugucken. Das heißt, er nimmt auch extrem viel CO2 sehr schnell auf. Großes Problem, Bambus wächst nicht in Deutschland, zumindest nicht dieser 60 cm Bambus. Das heißt, man hat dort auf jeden Fall keine regionale Alternative. Dieses Bambuspapier ist aber trotzdem für Digital- und Offsetdruck geeignet und hat eigentlich eine ziemlich gute Qualität. Ist aber auch vergleichsweise teuer. Dann gibt es Rock Paper. Das ist tatsächlich Papier aus Stein. Da wird zu Steinmehl verarbeiteter Kalkstein mit Polyethylen gemischt. Und dieses Polyethylen ist angeblich ungiftig. Ich habe nicht weiter recherchiert, ob das nicht vielleicht irgendwas mit Mikroplastik zu tun hat. Da müsste man sich selber nochmal informieren. Und wenn man dieses Gemisch dann unter hohem Druck aussetzt, dann entstehen papierähnliche Materialbahnen. Dann gibt es Hanfpapier. Das haben bestimmt auch schon viele gehört. Hanf wächst einfach auch unglaublich viel schneller als Holz, hat sogar einen höheren Zelluloseanteil. Wird auch ziemlich reißfest und langlebig, das Papier, was daraus kommt. Und es ist auch ein regionales Material, ist aber immer noch vergleichsweise teuer, weil da die Forschung ziemlich vernachlässigt wurde in den letzten Jahrzehnten. Außerdem gibt es Graspapier. Das ist von Cray Paper. Das ist so eine Firma, die sich damit in letzter Zeit ziemlich viel beschäftigt hat. Von denen gibt es auch ganz tolle Notizbücher. Und zwar pressen die Grasfasern zu Pellets. Und mischen dieses Zeug dann mit Altpapier und daraus entsteht dann auch ziemlich schönes Papier aus. Es ist ein bisschen fasriger, aber hat trotzdem eine total schöne Konsistenz. Und es hat auch eine hohe Festigkeit und ist sogar für den Lebensmittelbereich geeignet. Und das Interessante bei Cray Paper ist, dass sie dieses Gras oder dieses Papier, dieses Gras aus Brachflächen aus Städten gewinnen, die zu Straßen oder die versiegelt werden. Das heißt, es wird auch noch was benutzt, was sowieso weggemacht werden würde. Dann, das ist eigentlich meine Lieblingsalternative, es gibt Apfelpapier. Man kann tatsächlich aus den Resten von Äpfeln für Saft, Marmeladen und Kuchenproduktion ein Apfelmehl herstellen und aus diesem Apfelmehl kann man Papier herstellen. Und ich habe sogar ein Buch mitgebracht, das ist aus diesem Papier. Vielleicht kannst du es mir kurz vorgehen, da wo dein Handy drauf liegt. Man kann es, ich weiß nicht, ihr könnt ihr E-Mail fragen. Also ich weiß nicht, ihr könnt es euch ja später mal genauer angucken, aber das ist aus Äpfeln. Und was ich daran halt besonders toll finde, dass diese Apfelreste sowieso übrig sind und sonst auf dem Biomüll landen würden. Und genau. Ja, dann.
Welches Wort
Äpfel? Und?
Lady Gaga. Lady heißt sie? Pink Lady. So.
Ja, warte, mach mal.
Okay. Und dann haben wir noch so ein paar Faktoren rausgesucht. Da hat ein Herr, der bei einem Verlag in der Umweltabteilung angestellt ist, und in einem Interview so ein bisschen ausgedrückt, wie sie versuchen, irgendwie die Umweltbilanz von ihren neu gedruckten Büchern zu verbessern. waren auch ein paar Sachen dabei, wo ich überhaupt nicht wusste, dass es überhaupt so einen großen Einfluss hat. Nämlich beispielsweise die Druckerfarben, die bei Büchern verwendet werden, sind standardmäßig auf Mineralölbasis, wo wir uns ja eigentlich alle denken können, dass es nicht so gut sein kann. Und es gibt aber Alternativen, beispielsweise auf Leinölbasis, also dieser eine Verlag, über den ich gelesen habe, macht die Farben auf Leinölbasis, dann wasserbasierten Kunstklebstoff anstatt dem Industrieklebstoff und auch so Fragen wie, wo wird gedruckt? Das heißt, wenn man jetzt das Buch in China drucken lässt, dann muss es natürlich danach wieder hierher transportiert werden. Das heißt, am besten jetzt so lokal wie möglich drucken zu lassen und eben dann auch so lokal wie möglich zu kaufen. Und wir haben so ein paar Alternativen rausgesucht, so wenn es dann doch mal ein neues Buch sein soll. Es gibt verschiedene fairere Online-Shops für Bücher, die nicht unbedingt diese alternativen Druckvarianten verwenden, aber nebenbei nachhaltige Projekte unterstützen. Und dann haben wir jetzt so ein paar Shops rausgesucht. Einmal, die stehen dann auch hier noch vorne drauf, glaube ich.
Ja, hier.
Super, okay. Nur weil ich die jetzt nur so schnell sage, die Namen, das kann sich bestimmt niemand merken. Buch 7, die spenden beispielsweise 75% des Gewinns an soziale, kulturelle und ökologische Projekte. Ja, das ist natürlich nochmal wichtig, wenn man dort einkauft, um mal zu schauen, okay, wie transparent ist es wirklich und wohin geht das Geld und kann man sich mitentscheiden. Und sowas finde ich auch immer sehr, sehr spannend. Dann Eco Bookstore, fairbuch.de, Fairmondo kennt und auch ein paar und den Autorenwelt Shop. Und es gibt dort keine Preisunterschiede zu Online-Shops wie Amazon und Co. Durch so eine Buchpreisbindung. Aber die AutorInnen erhalten halt ein bisschen mehr vom Geld. Ich glaube, über Amazon und Co. könnte man wahrscheinlich noch glatt so eine neue Diskussionsrunde machen. Deswegen will ich dazu jetzt gar nicht so viel sagen. Also es gibt Vor- und Nachteile. Beispielsweise habe ich gelesen, dass bei E-Books die Vorteile für AutorInnen über Amazon größer sind, als wenn die es selber veröffentlichen, weil eben auch viele Menschen ein Buch schreiben und das veröffentlichen als nur als Online-Datei und nicht als gedrucktes Buch und das dann schwieriger ist zu vermarkten. Und ansonsten auf jeden Fall können sich wahrscheinlich viele denken.
Und bei den Shops gibt es dann aber quasi nur neue Bücher. Also es sind keine gebrauchten Bücher.
Ich glaube, es gibt auch teilweise gebrauchte Bücher. Aber es gibt auch Online-Shops, wo man gebrauchte Bücher kaufen kann.
Ja, genau, aber ich habe mich gerade gefragt, ob halt zum Beispiel Medimops.
Medimops hat eigentlich keine neuen Bücher, glaube ich.
Ja, eben, aber sind solche Gebrauchtwarenhandel nur für Bücher quasi? Sind sie nachhaltig? Oder ist es durch die ganze Produktion, die vorher für das Buch schon passiert ist, dann der ganze Weg, bis es im Buchladen landet, ist von dem Buchwagen zu dem Kunden, der hat es dann gekauft?
Also ich meine,
dann kommt es wieder zu mir mit dem Auto.
Ist natürlich schwierig zu sagen, weil letztendlich, glaube ich, ist es nachhaltiger, wenn man zum Nachbarn rübergeht und sich dort ein Buch leiht oder
ja. Selber schreibt.
Das wäre auch eine gute Möglichkeit.
Auf Apfelpapier.
Das wäre wahrscheinlich am nachhaltigsten, aber letztendlich ist es natürlich eine wahnsinnig gute Quelle, wenn man zum Beispiel eine Liste hat von Büchern, die man lesen möchte. Und bei Medimops beispielsweise kann ich jetzt einen Titel eingeben und finde, okay, das kann ich dort bestellen. Kann gleichzeitig auch in einem Zug Bücher, die man selber nicht mehr haben möchte, mit abholen lassen, was dann ja einen Weg einspart. Und also mein persönlicher Favorit ist eher so lokale Buchhandlungen und auch lokale Secondhand-Buchläden oder Flohmärkte, weil man dann gar nicht online bestellen muss, aber das ist eben nicht für jeder Mann, jeder Frau zugänglich.
Und vor allem, wenn man wirklich ein bestimmtes Buch auch braucht, zum Beispiel für die Uni oder warum auch
als
immer.
Als Geschenk, wenn sich jemand ein bestimmtes Buch wünscht oder wie gesagt eine Buchliste. Oder wenn man eben nicht in Berlin wohnt, wo alles direkt vor der Tür ist. Genau. Aber es gibt auch für lokale Buchhandlungen, wo man eben das Buch direkt bestellen kann, das ja eigentlich auch am nächsten Tag da ist. Tatsächlich auch Online-Services. Ich habe selber nicht wirklich nachgeschaut, wie das dort funktioniert. Einer heißt buchhandel.de und geniallokal.de. Ich glaube, man kann so Postleitzahlen eingeben, sieht dann, okay, wo ist der nächste Buchladen, welcher nächste Buchladen hat mein Buch oder man kann es direkt über diese Seite bestellen. Ich denke mir manchmal, okay, man könnte dann auch einfach gucken, wo ist der nächste Buchladen und dann hingehen oder anrufen. Aber das ist bestimmt auch für viele Menschen, die es eben nicht so einfach haben, zu einem Buchladen zu gehen, eine sehr gute Möglichkeit. Und ansonsten haben wir, also ich meine, die meisten Tipps sind wahrscheinlich auch selbsterklärend, halt gebrauchte Bücher kaufen, da gibt es so viele Möglichkeiten. Entweder über Gebrauchtbuchläden, Flohmärkte, so verschenke Kisten mit Freunden tauschen, insgesamt über solche Tauschregale, es gibt mittlerweile total viele. Mir ist leider aufgefallen, dass bei den Büchertauschregalen, die werden manchmal ein bisschen vernachlässigt, weil meistens steht das Regal dann, steht irgendwo, beispielsweise in der HU im Hauptgebäude oder hier. Das beste Beispiel, unser Tauschregal steht hier seit immer und es wird eigentlich nie ein Buch rausgetauscht und die Bücher, die eigentlich auch niemand wirklich haben will, werden nicht anders verwendet und stehen nehmen den Platz weg und stehen da einfach. Und ich glaube, dass an manchen Stellen das ein bisschen mehr Organisation bedarf.
Zum Beispiel mit einer Büchertauschparty.
Genau. Das ist auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit.
Meint ihr aber nicht, dass das auch ein großes Problem ist, dass die Leute die guten Bücher nicht mehr hergeben wollen? Also ich weiß, wenn ich ein gutes Buch habe und das gelesen habe, dann
kannst du es aber vielleicht verleihen.
Richtig, ja. Aber ich würde es zum Beispiel nicht einfach in so eine Tauschkiste stellen oder hergeben, weil ich mir irgendwie...
Also ich glaube, ich würde es tatsächlich schon in ein Tauschregal stellen, aber nur, wenn ich ein gutes Buch dafür zurückbekomme.
Ja, genau.
Also wenn ich dann jetzt mal hier schaue und kein gutes finde, was mich interessiert, dann würde ich das Buch eher mit jemand anders schauen.
Genau.
Es gibt ja auch ein Problem, wenn jetzt ein neues Buch rauskommt, was super ist und du willst es unbedingt lesen, dann kannst
dann
du
nicht mehr. Dann ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit wirklich, das so nachhaltig wie möglich zu kaufen, über einen lokalen Handel, zu schauen, okay, hat irgendein Freund und Freundin das schon gekauft, kann man sich das teilen, kann man das vielleicht auf nachhaltigem Apfelpapier kaufen oder so. Aber vor allem bei neuen Büchern ist, glaube ich, das mit dem Gebrauchkaufen auch mit am schwierigsten.
Ja, also ich glaube, mit diesem irgendwie Bücher besitzen wollen, das ist auch noch so ein Ding, dass auch irgendwie so irgendwie Kreise, die auch eher weniger konsumieren wollen, immer noch voll das Ding, dass man Bücher besitzt. Und ich glaube, das ist auch, also auch wenn man richtig gute Bücher hat und liest, manchmal gibt es ja so Bücher, die liest man halt wirklich auch öfter, aber manchmal gibt es Bücher, die sind zwar richtig gut, aber du bist ja auch nicht sicher, ob du die noch mal lesen würdest oder so.
Ich glaube,
das ist auch manchmal so ein bisschen Ding, von dieser oder so zumindest mal drüber nachzudenken, ob man es wirklich so nötig ist, so viele Bücher zu besitzen. Ja. Und bei neuen Büchern, es gibt ja auch Büchereien. Und die haben voll oft aktuelle Bücher, du kannst sie ausleihen. Und Büchereien sind eh voll die geilen Orte. Es sind Orte, wo du dich aufhalten kannst, ohne Geld zu zahlen. Das ist ungefähr das Einzige, was es gibt.
Man kann dort auch ganz oft neue Bücher bestellen lassen, wenn sie noch nicht haben. Und die bekommen die ähnlich wie Buchläden echt am nächsten Tag.
Ja.
Also,
ja, das steht hier auch immer mit drauf, habe ich auch vergessen.
Also das ist halt irgendwie so eine Struktur, die gesellschaftlich übrigens wichtig ist und wie man das supporten kann.
Ich finde es auch sehr gut, wenn man beispielsweise gute Bücher hat, dass es eben Möglichkeiten gibt wie Medimobs, wo man die im 2-2 verkaufen kann oder Flohmärkte. Wenn man Probleme hat, sich von sowas zu trennen, weil für die meisten ist es dann so, okay, ich bekomme jetzt noch 5 Euro für mein gutes Buch. Ich meine, bei Medimobs bekommt man nicht sonderlich viel. Aber für manche ist es dann okay, dann kann ich 5 Euro in ein neues Buch auf Medimobs vielleicht investieren. Und dadurch wird es aber trotzdem nochmal gelesen oder vielleicht noch zweimal gelesen. Und ich dachte früher auch immer, dass es total, total toll wäre, in meinem Zimmer oder Wohnung schön Bücherregale zu haben, die total vollgestellt sind, am besten noch nach Farben sortiert. Es ist halt die Frage, okay, braucht man das? Und es ist wirklich wichtig. Ich habe neulich mit meinem Vater darüber gesprochen, der hat gesagt, dass er beim Umzug, ich glaube, über 2000 Bücher aussortiert hat. Und der hat einen Großteil weggeschmissen, weil er so 2000 Bücher total überfordert war. Ich glaube, das war fast vor 15 Jahren oder so. Aber für ihn war das so total überwältigend. Und wenn er dann zum Beispiel es an eine Bücherei hätte spenden können, einfach zu wissen, okay, da kann ich hinfahren und die nehmen die und die freuen sich darüber. Und da waren auch bestimmt wahnsinnig viele sehr, sehr gute Bücher dabei. Das war einfach kein Platz.
Ich glaube, ich würde den Moment nutzen weil ich das auch so ein schönes Fazit finde. Braucht man es überhaupt und verliert das Buch seinen Wert, wenn ich es in ein Tauschregal stelle? Weil das war ja auch einer der Gründe, warum wir diese Büchertauschparty gemacht haben und warum wir sie nicht so gemacht haben wie die Kleidertauschparty, die wir gemacht haben. Und zwar, dass wir wollen, dass ihr über die Bücher redet. Und deshalb habe ich auch schon mal vorhin gesagt, das sage ich jetzt auch nochmal, bitte schreibt kleine Zettel über die Bücher, die ihr mitgebracht habt. Wirklich nur ein Satz, zwei Sätze, drei Sätze und euren Namen dazu, damit man darüber einfach ins Gespräch kommen kann und auch die Person fragen kann, die das vorher gelesen hat, hey, wie fandst du es denn? Und glaubst du, das ist gut lesbar für mich und so weiter. Dadurch hat es auch nochmal einen ganz anderen Wert, dieses Buch wegzugeben oder dieses Buch zu tauschen. Ihr könnt auch, ich weiß nicht, ob ihr das bei mir gesehen habt, bei meinem Apfelbuch, ich habe extra so eine Warteliste geschrieben, weil ich schon von zwei Interessierten weiß. Das könnt ihr auch gerne machen. Ich habe meine Nummer dazu geschrieben, das heißt, man kann mir auch nochmal schreiben, wenn ich vergesse, der nächste Person zu geben oder so. Genau.
Deswegen ist es eigentlich auch schön, dass wir so einen Ausleihtisch noch haben für die Bücher, die zu toll sind, von denen man sich noch nicht trennen kann, aber die vielleicht noch ein zweites oder drittes Mal lesen werden können.
Ganz kurz logistisch noch, wenn ihr dann den Namen da reingeschrieben habt und jemand will euch finden, wäre es auch cool, wenn die Person wüsste, wer ihr seid. Deshalb gebe ich jetzt ganz klassisch Klebeband mit Edding rum, da könnt ihr euch euren Namen irgendwann
mal wieder zu viele Leute.
Ja, gleich hast du. Genau. Und nochmal, das habe ich vorhin noch nicht dahin geklebt gehabt. Hier ist so der Stapel für zum Ausleihen, also von denen ihr euch nicht so ganz trennen könnt. Und hier ist der Tisch für die Bücher zum Tauschen und Verschenken.
Ansonsten wären wir auch offen noch für Fragen oder ein bisschen, falls jemand irgendwie noch Diskussionsbedarf hat. Ich habe zum Beispiel noch eine Antwort auf Genie.
Ganz kurz, ich will noch ganz kurz reingreifen.
Ich muss sagen, im Zimmer.
Ich fühle gerade so ein bisschen, dass vielleicht ein paar Leute irgendwie gerade genug haben. Vielleicht können wir es so machen, dass wir da auch an dieser Couch so ein bisschen die Frage-Diskussionssache weitermachen und die keine Lust mehr haben, können jetzt irgendwie Glühwein holen oder rauchen gehen oder einfach quatschen. Ist das okay für alle oder wollt ihr lieber alle hier weiter?
Ja, man wird sehen, wie viele Leute jetzt aufstehen.
Vielleicht soll ich Stimmungsbild machen oder dich erst fragen?
Das ist eine Sache.
Okay.
Es gibt auch die Möglichkeit, Bücher an Gefängnisbücher reinzuspenden. Die sind auch voll oft untergesorgt.
Das ist gut.
Also, die haben auch weniger Bücher als Leute, cool, die gerne Bücher lesen würden.
Danke für den Tipp. Ganz kurz Stimmungsbild. Habt ihr Bock weiter zu diskutieren hier in der großen Runde? Wenn ihr wollt, dann so. Wenn ihr nicht wollt, dann so. Okay, es ist schon so lala, ne?
Okay, dann teilen wir uns auf und wer Fragen an uns hat, kann auch was sagen.
Genau. Dankeschön. Danke.